Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer Interviewfolge hier im Erfolgreich-Podcast. Und heute habe ich euch einen Gast eingeladen, der ein Geschäftsfeld bedient, was die meisten Menschen, zumindest aufgrund seiner Begrifflichkeit, in der Regel in die Konzernecke stellen. Aber dass das weit davon entfernt ist und was du als Unternehmerin oder Unternehmer insbesondere so mit dem Blick in die Zukunft aus dem heutigen Gespräch mitnehmen kannst, kann ich jetzt schon sagen, wird sehr, sehr spannend. Mein Gast heute ist Kai Hesselmann und lieber Kai, erstmal herzlich willkommen.
Hallo Sven, freut mich sehr dabei zu sein.
Ja, lieber Kai, jetzt habe ich hier schon so eine kleine Andeutung gemacht, dass es ein spannendes Thema sein wird. Und lass uns mal so einsteigen, dass du vielleicht mal ein bisschen sagst, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, was hat dich denn dahin geführt, heute ein Business in dem Bereich zu machen?
Das mache ich sehr, sehr gerne. Und im Grunde habe ich in den letzten 20 Jahren, in denen ich jetzt im Berufsleben bin, mich mit allen Arten von Unternehmensübernahmen und Nachfolgeregelungen von allen Seiten beschäftigt. Du hast gerade vollkommen richtig gesagt, wenn man in der Presse von Unternehmenstransaktionen oder von M&A, da gibt es ganz viele tolle Begriffe. Wenn man davon liest, hat man eine gewisse Assoziation im Kopf, die aber nicht unbedingt zur Realität passen müssen. Und freue mich sehr, dass wir darauf heute etwas näher eingehen. Ja, wie war mein Weg in dieses Geschäft hinein? Ich habe meine berufliche Laufbahn begonnen bei Siemens auf der Konzernseite, war dort aber in einer Abteilung, in einer Sparte aktiv, wo es eben um die Ausgliederung von Konzernbereichen ging. Und dementsprechend war das dann so mein erster Schritt in das Beteiligungsgeschäft und das Geschäft mit Unternehmensverkäufen hinein. Wie das dann immer so ist, wenn man es noch ein bisschen besser lernen möchte und wenn man noch mehr Erfahrungen sammeln will, dann ist der Schritt in die Beratung oft ganz gut. Und das habe ich dann auch gemacht. Nachdem ich 4 Jahre bei Siemens war, bin ich dann zu PwC gegangen, habe dort Transaktionsberatung gemacht, im Grunde sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite Unternehmenstransaktionen mit begleitet. War auch 6 Jahre lang eine gute, interessante Zeit. Aber auch das werden viele der Hörer wahrscheinlich nachempfinden können. Auch die Beratung nutzt sich irgendwann ab und irgendwann reicht es nicht mehr aus. Zumindest war das bei mir so, clevere Ideen oder vielleicht halbwegs clevere Ideen auf ein Stück Papier draufzuschreiben und dann zu gucken, wie andere Leute damit weiterarbeiten. Sondern ich wollte selbst langfristig mit Unternehmen zusammenarbeiten und konnte das dann machen, indem ich auf die Investorenseite gewechselt bin. Bin zu einer Beteiligungsgesellschaft gewechselt, wo es eben genau darum ging, Unternehmensnachfolgen mit anzustoßen und die Umsetzung davon mit zu begleiten. Auch das habe ich 6 Jahre lang gemacht und dann kam der Wunsch nach noch mehr unternehmerischer Freiheit und dann eben die Gründung von Deal Circle, unserem heutigen Geschäft, wo wir sicherlich später nochmal zu sprechen. Aber so war das bei mir eine ganz schöne Reise über alle verschiedenen Facetten vom Beteiligungsgeschäft, sowohl von der Konzernseite, von der Beratungsseite, von der Investorenseite und jetzt eben mit Deal Circle in so einer Art Meta-Plattform, könnte man fast nennen, die dann eben über allem schwebt und alle Parteien in diesem Markt miteinander verbindet.
Okay, also Dankeschön erstmal dafür. Das klingt ja wie ein, Bilderbuchpfad, könnte man fast sagen. Ja, also wenn man so eine Karriere bis zum Ende planen würde, also das heißt, das Finale ist eine eigene unternehmerische Aktivität, dann könnte man wahrscheinlich sagen, hätte man genau diese Schritte, die du gegangen bist, auch ja, absolvieren müssen oder absolvieren sollen, um erstens von allen Facetten etwas mitzunehmen und zum anderen natürlich auch herauszufinden, was läuft denn in diesen Prozessen grundsätzlich an verschiedenen Stellhebeln noch nicht so ganz rund.
Ja, wenn man so von außen da drauf schaut, dann mag das diesen Eindruck erwecken. Ich bin aber ehrlich, das war nie so geplant. Jetzt bin ich total dankbar dafür, weil ich in der Tat viele Erfahrungen in vielen verschiedenen Bereichen gesammelt habe, die uns jetzt massiv helfen und die ein sehr, sehr gutes Verständnis für den Markt auch geschaffen haben. Aber ich hatte jetzt nie so einen festen Karrierepfad vor Augen. Ich bin auch immer so halb erstaunt oder begeistert oder halb erschrocken, wenn ich mit jungen Kollegen bei uns im Team spreche. Wir haben relativ viele hochambitionierte und sehr, sehr clevere und fleißige Praktikanten im Team. meistens Finance-Studenten von Top-Universitäten, die dann gerade im Bachelor sind, im zweiten, dritten Semester und schon ganz genau wissen, welche Praktika sie während des Bachelors machen und danach, wo der Master gemacht wird und welche Praktika sie dort machen und wo dann der Berufseinstieg sein wird und welchen Job sie dann in 10 Jahren machen werden. Das war bei mir nie so, sondern bei mir war das im Grunde immer Schritt für Schritt und gerade der Einstieg bei Siemens, das war jetzt vermutlich nicht der Schritt, der einem nachher dahin bringt, Partner bei einem Private Equity Fonds zu werden, zumindest nicht im Lehrbuch, sondern bei mir war das dann der Schritt, den ich in dem Moment für mich als den sinnvollsten und den besten empfunden habe und wo ich Lust drauf hatte. Und ich habe es dann für mich immer versucht, so zu leben, dass wenn ich auf irgendeinen Job keine Lust mehr hatte oder mich gelangweilt habe oder auf was anderes mehr Lust hatte, dann eben auf was Neues probiert habe und dann eben in diese Richtung hineingewechselt bin, die mir zu dem Zeitpunkt dann als spannender vorkam. Aber du hast vollkommen recht, wenn man sich das im Nachhinein so anschaut, dann wirkt das wie ein total stringenter Karriereplan, den habe ich aber nie aktiv so verfolgt.
Ja, ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja vom Ergebnis her betrachtet. Insofern könnte man ja sagen, dass du deine ganzen Entscheidungen in deiner bisherigen beruflichen Laufbahn ja nicht nur gut aufeinander abgestimmt waren, sondern dass sie praktisch mit dem nächsten Schritt eine folgerichtige Weiterentwicklung waren. Und da sind wir schon bei dem Thema, was ja für viele Unternehmer sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Skill ist, nämlich dieses Thema Veränderungsbereitschaft, Veränderungswille, aber eben auch das Toolzeug dafür zu nutzen, um eben maximale Ergebnisse rauszuholen. Ja, und du hast es vorhin angesprochen, das ist auch so meine Erfahrung. Es gibt eben da draußen leider viele Beratungsgesellschaften, die sich zwar wunderbar um Strategien und Ideen für einen Unternehmer Gedanken machen, aber irgendwann sind die weg und niemanden interessiert mehr das Ergebnis, was der Unternehmer daraus gemacht hat. Und das ist natürlich etwas, wo viele Unternehmer sich heute alleine gelassen fühlen, deswegen vielleicht auch ihr unternehmerisches Wachstum nicht auf ein Niveau bringen, was sie eigentlich haben könnten, um am Ende vielleicht auch die Braut schön zu machen, nämlich das eigene Unternehmen für einen potenziellen Nachfolger. Und ich bediene mich jetzt mal so an einem Zitat, was ich vielleicht nicht ganz so im Zitat zusammenkriege, aber was der Stefan Mehrath mal in seinem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer skizziert hat. Er sagte einmal, die Hauptaufgabe eines Unternehmers ist, das Unternehmen möglichst attraktiv für einen potenziellen Nachfolger aufzustellen und zu überlassen. Und jetzt interessiert mich natürlich mal so dein Blick, wenn wir über Unternehmenstransaktionen sprechen, wenn wir über M&A-Geschäft sprechen, also in Englisch heißt das Mergers and Acquisition, also nichts anderes als entweder Unternehmenszusammenschlüsse, Unternehmenskäufe, dann guckt man ja aus Sicht des Kaufenden darauf, was bekomme ich hier eigentlich für mein Geld? Ja, und lohnt es sich für mich denn weiterzumachen? Wie würdest du sagen, sind die Unternehmerinnen und Unternehmer heute aufgestellt, die ein Unternehmen zur Disposition geben?
Also da sind sehr, sehr viele Punkte dabei, was du gerade angesprochen hast und lass uns das mal Schritt für Schritt durchgehen, denn ich glaube, vielen Hörern ist gar nicht bewusst, für was für eine enorme Herausforderung die deutsche Wirtschaft aktuell steht. Also um das mal in den Kontext zu setzen. In Deutschland haben wir so gut plus minus 4 Millionen Unternehmen. Viele davon sind Kleinstbetriebe, mittelständisch geprägte Unternehmen im KMU-Segment, also kleine und mittlere Unternehmen. Und davon steht bei knapp 600.000 Unternehmen in den nächsten 3 Jahren die Unternehmensnachfolge an. Das ist eine immense Zahl. Und das hatten wir auch in der Geschichte noch nie, dass bei so einer so hohen Anzahl von Unternehmen die Nachfolge geregelt werden musste. So, woher kommt das? Im Grunde ist es unter anderem ein stark demografisch getriebener Faktor. Denn was aktuell passiert ist, dass die Babyboomer-Generation langsam in das Rentenalter kommt oder im Rentenalter bereits ist und dementsprechend dann die Nachfolgen dieser Unternehmen einfach zeitlich bedingt zu regeln sind. Ungefähr ein Drittel der Unternehmensinhaber in Deutschland ist älter als 60 Jahre. Ja, das ist eine sehr, sehr hohe Anzahl und dementsprechend einfach der Grund dafür, dass nun in den nächsten Jahren Schritt für Schritt bei sehr, sehr vielen dieser Unternehmen die Nachfolgen zu regeln sind. Und das ist natürlich ein großes Risiko für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Gesellschaft, denn wenn diese Nachfolgen nicht glücken, stehen dabei hunderttausende Arbeitsplätze zur Disposition und laufen dann wirklich Gefahr, verloren zu gehen, wenn eben die Nachfolge nicht erfolgreich geregelt werden kann, wenn kein Nachfolger gefunden wird innerhalb der Familie. Das ist immer der charmanteste Weg, wenn es innerhalb der Familie Nachfolger gibt, die dann Schritt für Schritt auch in die Geschäftsführung hineinkommen können und den operativen Betrieb übernehmen können. Hoffentlich von diesen gut 600.000, die in den nächsten 3 Jahren anstehen, wird ungefähr die Hälfte innerhalb der Familie geregelt werden können. Heißt aber auch, die andere Hälfte wird nicht in der Familie geregelt werden können. Und dann sprechen wir eben von externen Nachfolgen. Und in dem Sinne dann Gesellschafterwechsel. Und du hast gerade von so ein paar Begriffen gesprochen, M&A, Mergers and Acquisitions. Man denkt da häufig an Filme wie Wolf of Wall Street, die man gesehen hat, und an die Investmentbanker in den schicken Anzügen und mit gegelten Haaren. Diesen Markt gibt es natürlich auch und es gibt Transaktionen im hohen dreistelligen Millionen- und Milliardenbereich. Das ist so. Das ist aber in der reinen Anzahl der Transaktionen nur ein kleiner Bruchteil von den Unternehmensverkäufen, die in Deutschland stattfinden. Der mit Abstand größte Bereich, das sind Unternehmensverkäufe von kleinen und mittleren Betrieben, wo einfach die Unternehmensnachfolge altersbedingt geregelt werden muss. Das ist dann nicht ganz so sexy, nicht ganz so shiny, deswegen findet man es in der Presse vielleicht auch nicht ganz so häufig. Aber das ist mit großem Abstand die Vielzahl der Transaktionen, die in Deutschland so stattfinden. Und da geht es natürlich darum, und jetzt greife ich deinen Punkt auf, die Braut schön zu machen. Das ist immer, ja, das liest man in der Presse immer mal wieder, das ist ein bisschen negativ konnotiert. Im Endeffekt heißt es ja aber nur genau das Zitat, was du angebracht hast, das Unternehmen so aufzustellen, dass es für einen Nachfolger attraktiv ist. Man kann das dann die Braut hübsch machen nennen, wobei jeder von uns, der geheiratet hat, weiß, es ist nicht schlimm daran, wenn die Braut zur Hochzeit hübsch gemacht wird. Und das ist bei einem Unternehmensverkauf nichts anderes, solange wie das dann eben nicht sehr kurzfristige kosmetische Maßnahmen sind, sondern dann eben die langfristige Aufstellung von einem Unternehmen ist, um eben für einen Nachfolger attraktiv zu sein. Weil genau das passiert ja. Für die Unternehmenskäufer, die sich damit beschäftigen, einen Nachfolger anzutreten, die überlegen sich natürlich ganz genau, Mensch, was kaufe ich denn jetzt hier? Was ist denn das für ein Unternehmen? Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Mit welchen Produkten, mit welchen Kunden, in welchen Märkten ist das Unternehmen aktiv? Ist das Unternehmen zukunftsträchtig? Ist es für mich attraktiv, da hinein zu investieren? Oder halt nicht? So, und das Unternehmen dann genau darauf vorzubereiten, das ist dann eben die Aufgabe vom Unternehmensinhaber, gemeinsam mit dem M&A-Berater oder Nachfolgeberater, Corporate Finance-Berater, gibt es 1000 Begriffe dafür, aber im Grunde eben mit dem spezialisierten Beratungshaus, das den Unternehmensinhaber bei diesem Weg mit begleitet.
Ja, und du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses Thema, es gibt ja viele Facetten, die ein Unternehmen betreffen, wenn es darum geht, für einen Nachfolger attraktiv zu sein. Denn so die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens einschätzen zu können, das ist ja nicht nur etwas, was du durch eine Due Diligence, ich sag's mal, ermitteln kannst, sondern da geht es ja auch um, ich sag mal, wie entwickelt sich ein gesamter Markt. Na, schauen wir uns mal nur ein paar Jahre zurück, da gab es im Suezkanal diesen riesen Stau, ja, wenn du dich erinnerst, plötzlich allen klar wurde, dass Globalisierung zwar schön ist, aber dass, wenn durch so ein Ereignis Lieferketten brutal durcheinander kommen, dass dann gesamte Geschäftsbereiche für eine sehr lange Zeit stillstehen und damit unternehmerische Ergebnisse negativ beeinflusst werden. Und plötzlich hast du weltweit an der einen oder anderen Stelle schon wieder Tendenzen zur Deglobalisierung, ja? Also dass man sich Rohstoffe und Halbzeuge dann eher wieder aus dem regionalen oder lokalen Umfeld besorgt, statt auf den, ich sag's mal, preiswerten Markt irgendwo am anderen Ende der Welt zu schauen. Und wie sich solche Themen entwickeln, hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, wie entwickelt sich ein gesamtes Geschäftsmodell, ja, und wie lässt sich ein Unternehmen auch weiterentwickeln. Ja? Jetzt haben wir so eine Diskussion rund um das Thema KI. Ja? Das ist ja mittlerweile in aller Munde und ganz viele Menschen machen sich Gedanken, welchen Einfluss wird denn zum Beispiel KI auf die Qualität eines Unternehmens haben, ne? Und auf die Anzahl der Mitarbeiter, mit denen ein Unternehmen noch unterwegs ist. Ist es überhaupt entwicklungsfähig in einem solchen Bereich? Und viele, viele andere Fragestellungen. Und ich glaube, die große Herausforderung liegt ja jetzt nicht zwingend nur darin, dass das Unternehmen attraktiv für einen Erwerber ist, sondern überhaupt erstmal einen Erwerber zu finden, der mutig genug ist, in ein Unternehmen zu investieren.
Das ist so. Das ist so. Und auch diese Verantwortung darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja? Also man tritt dann die Nachfolge an für ein Unternehmen, was vielleicht 10, 20, 30 oder noch viel, viel mehr Jahre Unternehmensgeschichte mit sich rumschleppt. Das ist das Lebenswerk vom Unternehmensinhaber, was ein Nachfolger sucht. Da hängen viele Mitarbeiter und Arbeitsplätze und deren Familien natürlich dann auch mit dran. Das ist nochmal eine ganz andere Verantwortung, die man dabei übernimmt, als wenn man jetzt ein junges Unternehmen von null an aufbaut. Es gibt auch natürlich auch dabei Vorteile und Nachteile und ich glaube, die Unternehmensnachfolge ist noch mit der charmantere Weg auf dem Weg zum Unternehmer werden. Dennoch ist es mit Sicherheit kein leichter Weg, nur zu sagen, komm, das ist ein bestehendes Unternehmen, das kann ich mir kaufen, das ist ein fertiges Unternehmen, da kann ich jetzt direkt loslaufen. Und ich glaube, daran hängen ganz, ganz viele Dinge, die von Unternehmenserwerbern häufig auch unterschätzt werden und von Unternehmensinhabern beim Verkaufsprozess auch häufig unterschätzt werden. Denn das bekomme ich regelmäßig gespiegelt und es ist keine Überraschung. Unternehmensinhaber können noch so erfolgreich sein und können über viele Jahrzehnte erfolgreich Unternehmen in ihren Märkten aufgebaut haben. Die Nachfolge zu regeln, das machen die meisten Unternehmer ein einziges Mal in ihrem Leben und haben da recht wenige Erfahrungswerte. Und umso wichtiger ist es da, einen erfahrenen Partner, einen erfahrenen Berater mit an der Seite zu haben, der sie auf diesem Weg mit begleitet. Ja, das fängt dann schon dabei an bei der Frage, wie stark ist die Abhängigkeit vom Altgesellschafter innerhalb des Unternehmens? Da ist er weiterhin der einzige Geschäftsführer, wo alle Fäden zusammenlaufen, wo das ganze Know-how sitzt? Oder gibt es bereits eine zweite Führungsebene, die etabliert wurde? Gibt es einen Nachfolger für die Geschäftsführung? All sowas würde man im Vorfeld versuchen zu regeln, um damit eben auch die Abhängigkeit zu reduzieren, was die Nachfolge für einen externen Erwerber deutlich vereinfacht. Man würde gucken, ob es zu hohe Abhängigkeiten auf der Kundenseite gibt, die als Klumpenrisiko vielleicht dazu führen können, dass man zukünftig Umsatzeinbrüche hat, wenn der Altinhaber ausscheidet. Ja, vielleicht ist es der Altgesellschafter, der eine sehr lange persönliche Beziehung hat zum Geschäftsführer vom Großkunden, sondern wenn der Senior raus ist, dann sagt der Kunde, ja, dann verhandle ich auch die Preise nochmal nach. Solche Dinge können immer passieren, die dann für neue Erwerber ein großes Risiko darstellen. Gibt es im Unternehmen ein vernünftiges Controlling? Auch das ist immer eine große Baustelle. Ja, viele Unternehmer kennen ihr Unternehmen in- und auswendig und die müssen einmal durch die Produktionshalle durchlaufen und die wissen alles, die haben alles gesehen, die brauchen kein Controlling. Das ist für einen externen Erwerber natürlich gänzlich anders. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge im Unternehmen, die vorbereitet sein müssen, damit die Unternehmen überhaupt verkäuflich sind. Und genau, das ist eine große Herausforderung und nimmt aber dann trotzdem nicht den Unternehmensinhaber aus der Verantwortung, für sich zu entscheiden, will ich dieses Risiko eingehen? Denn du hast gerade viele Dinge beschrieben. Bleiben wir bei dem Beispiel KI. Ich glaube, das kann keiner von uns heute abschätzen, was in den nächsten 5 Jahren auf der Technologieseite passieren wird, weil dafür sind die Sprünge einfach in den letzten 12 Monaten zu gewaltig gewesen und das wird noch extrem viel exponentieller ansteigen in den nächsten Monaten und Jahren in der nahen Zukunft. Und was das dann wiederum zu bedeuten hat, das können wir, glaube ich, alle nicht einschätzen. Und deswegen natürlich ist es, es gibt Geschäftsmodelle, die davon vermutlich weniger betroffen sind. Langfristig wird es aber starke Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette haben.
Okay, lass uns mal versuchen, so eine kleine Chronologie zu bauen. Die erste Frage, die mir ja sofort in den Kopf springt, ist, du sagst, ein sehr großer Teil, also ein Drittel der Unternehmer, die heute ihr Unternehmen übergeben wollen, ist älter als 60. Was wäre denn für dich?
Nee, Entschuldigung, ein Drittel der Unternehmensinhaber, die nicht übergeben wollen, sondern der Unternehmensinhaber in Deutschland.
Ja, ja.
Also von allen Unternehmern in Deutschland ist ein Drittel älter als 60.
Genau. Ja, so hatte ich es verstanden. Genau, dann habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt.
Genau.
Okay.
Genau,
ja. Was wäre denn so aus deiner Expertise und so deine Erfahrung eigentlich so ein idealtypischer Zeitpunkt, ab dem ein Unternehmer beginnen sollte, sich mit dem Thema Nachfolge auseinanderzusetzen?
Gut, das hängt natürlich sehr, sehr stark von der persönlichen Lebensplanung ab. Und auch da gibt es einen Trend dazu, dass Unternehmer immer früher darüber nachdenken, zu verkaufen, einfach weil das Leben natürlich sehr, sehr facettenreich ist und viele Unternehmensinhaber heute vielleicht ein anderes Berufsbild im Kopf haben, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war und die Familie eine viel, viel größere Rolle spielt und man eben nicht mehr bis zum bitteren Ende am Schreibtisch sitzen möchte, sondern noch deutlich früher dann die Früchte der Arbeit ernten möchte. Insofern würde ich da jetzt nicht unbedingt einen Zeitpunkt im Sinne des Alters vom Unternehmensinhaber vorgeben, aber vielleicht einen Zeitpunkt in Bezug auf, wann möchte man verkaufen. Ja, ob das dann mit Mitte 60, mit Anfang 60 oder Mitte 50 ist, bleibt dann mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn man es wirklich gut und ohne Druck angehen möchte, dann kann man das ruhig 3-4 Jahre, bevor man dann wirklich raus sein will, aufgleisen. Denn so ein Prozess, man unterschätzt das häufig. Ja, und ich spreche häufig mit Unternehmern, die sagen, Mensch, ich habe jetzt, entschieden, ich möchte jetzt verkaufen. Bitte gib mir jetzt ein paar Investoren an die Hand, mit denen spreche ich und dann bin ich in ein paar Monaten raus. Das funktioniert leider so nicht. Oder wenn es funktioniert, dann nur mit erheblichen Risiken, was sich dann im Endeffekt auf die Unternehmensbewertung und auf den Kaufpreis natürlich niederschlägt. Das heißt, wenn man das 3-4 Jahre im Voraus angeht, dann würde man in der Tat im ersten Schritt damit sicherlich einige Wochen und Monate verbringen, für sich erstmal den passenden Berater auszuwählen, mit dem man gemeinsam in diesen Prozess hineingehen möchte. Auch die Frage, nehme ich überhaupt einen Berater mit rein? Die muss, glaube ich, jeder Unternehmer für sich erstmal beantworten. Ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter davon, dass man das mit einem Berater gemeinsam macht, weil diese Erfahrung hat man als Unternehmer eben vorher noch nie gesammelt. Und es gibt schon große Risiken, wenn auf der Käuferseite vielleicht doch ein Profi sitzt oder jemand sitzt, der schon mehrfach Unternehmen erworben hat und man als Verkäufer da jungfräulich oder blauäugig ist, dann kann das echt in die Hose gehen. Und im besten Fall wird man nur über den Tisch gezogen und kriegt einen schlechten Preis. Im schlechtesten Fall hat man noch größere steuerliche oder rechtliche Risiken, die man dann trotz der Transaktion noch mit sich herumschleppt. Also insofern, da einen erfahrenen Berater an der Seite zu haben, macht absolut Sinn. Diesen Berater nicht irgendwie zu suchen und zu finden, macht aber auch Sinn. Und da mal 3, 4, 5 Gespräche zu führen, bis man das Gefühl hat, Mensch, das ist ein Berater, der hat die Erfahrung, der kennt meinen Markt, der hat aber auch das Fingerspitzengefühl, um mich als Unternehmer durch diesen Prozess mit durchzubegleiten. Das ist kein Ja-Sager. Ja, das ist jetzt nicht jemand, der mir als Unternehmer nach dem Mund redet, sondern wenn ich als Unternehmer sowas selbst noch nie gemacht habe, dann brauche ich da auch einen Berater, der mir Kontra gibt und der mich aktiv durch diesen Prozess mit durchführt. Und allein ja diese Beraterauswahl, bis man dann zur Mandatierung kommt, das kann gerne einige Monate dauern. Und dann geht's eben los mit dem Berater gemeinsam, eine sogenannte Exit-Readiness herzustellen. Also zu schauen, ist das Unternehmen überhaupt verkäuflich? Ich habe gerade gesagt, welche Facetten man sich dabei anschaut. Also Abhängigkeiten innerhalb der Führungsmannschaft, Abhängigkeiten von Kunden, von Lieferanten. Habe ich ein Produkt, was zukunftsträchtig ist? Oder muss ich vielleicht in den Maschinenpark noch hinein investieren, um das Unternehmen attraktiver zu machen für potenzielle Käufer? Wer könnten überhaupt die Käufer sein? Also für welche Käufergruppen wäre das Unternehmen grundsätzlich interessant? Sucht man dabei einen sogenannten Buy-in-Manager, also eine Privatperson, die als Geschäftsführergesellschafter einsteigt? Das ist bei kleinen Betrieben immer ein sehr, sehr charmanter Weg. Bei größeren Unternehmen häufig aber einfach finanziell nicht realisierbar. Das heißt, dann überlegt man, ist das Unternehmen eher interessant, an einen Wettbewerber zu verkaufen oder an einen Kunden oder an einen Lieferanten oder an eine Beteiligungsgesellschaft. Für jede von diesen potenziellen Käufergruppen überlegt man dann wiederum, wie muss das Unternehmen aufgestellt sein, damit es wirklich attraktiv ist für diese Käufergruppen. Ja, du hast gerade gesagt, die Braut schön machen. Im Endeffekt ist es genau das, zu überlegen, wie muss das Unternehmen aufgestellt sein, damit es für zukünftige Erwerber attraktiv ist. Damit die sagen, ja, das ist ein Geschäft, wo ich gerne hinein investiere, womit ich in Zukunft vermutlich eine hohe Rendite erwirtschaften kann. So, das ist alles die Vorbereitungszeit noch, ja, bevor man überhaupt an den Markt geht, und allein damit können dann gerne ein Jahr oder anderthalb Jahre schon ins Land gegangen sein.
Ja, ich würde das Ganze sogar noch ergänzen wollen. Mir begegnen immer wieder Unternehmer, die sozusagen an der Schwelle des Unternehmensverkaufs stehen, aber die sehr spät damit angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und die jetzt entweder aus gesundheitlichen oder aus familiären Gründen heraus diesen Verkauf versuchen, sehr schnell durchzudrücken. Und das merken natürlich auch potenzielle Käufer. Die sehen, ist da Druck da oder ist da kein Druck da? Und das macht natürlich oder bringt den Käufer natürlich auf der Preisseite auch in eine eher komfortable Situation, dass der eben sagt, wenn du unbedingt raus willst aus deinem Unternehmen, naja, dann biete ich dir jetzt diesen Preis und entweder nimmst du ihn oder du lässt es. Das führt natürlich aber auch auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, gerade im Bereich der sehr, ich will nicht sagen, sehr alten, ja, Gesellschafterstrukturen, die wir haben, aber grundsätzlich dazu, dass ja viele Unternehmer noch so aus der alten Unternehmergeneration herangewachsen sind, sehr viel Kapital ins eigene Unternehmen gesteckt haben, wo praktisch das eigene Unternehmen das einzige Asset ist, was sie so richtig besitzen. Und natürlich eine hohe Abhängigkeit von einem möglichst hohen Verkaufserlös haben, weil der wiederum ja dann die finanzielle Stabilität für die restliche Lebenszeit des Unternehmers bereitstellen soll.
Ja. Und das ist ein Teufelskreis, wenn man dann sich selbst durch eine zu spät initiierte Nachfolge da unter Druck setzt, dann kann einem das gewaltig um die Ohren fliegen. Im besten Fall tritt das ein, was du gerade beschrieben hast, dass man nur einen schlechten Preis bekommt. Im schlechtesten Fall ist das Unternehmen einfach durch eine fehlende Vorbereitung so unattraktiv, dass man schlichtweg keinen Käufer findet. Um auch da nochmal ein bisschen über die Realität zu sprechen. Ungefähr 3 von 4 Unternehmensnachfolgen oder Unternehmensverkäufe im KMU-Segment scheitern. Ja, das heißt, von 4 Unternehmen, die am Markt sind, die verkauft werden sollen, finden 3 keinen Käufer. Aus ganz vielen Gründen. Und ein Hauptgrund dabei ist eben auch eine mangelnde Vorbereitung, dass die Unternehmen einfach nicht so dastehen, dass man einen Käufer findet, der sagt, ja komm, da bin ich jetzt mit dabei. Vor allen Dingen dann noch zu dem Kaufpreisvorstellungen oder Verkaufspreisvorstellungen, die der Unternehmensinhaber sich so ausgemalt haben. Dieser Druck, das fällt einem nachher auf die Füße. Ich habe häufig Verkaufsprozesse erlebt, die genauso initiiert wurden, wo der Inhaber gesagt hat, ich muss jetzt schnell raus. Genau deshalb hat es dann im Verkaufsprozess extrem lange gedauert, weil kein Nachfolger bereitstand, weil die Transaktionen zwischendurch abgebrochen wurden, weil die Preiserwartungen nicht getroffen werden konnten. Dann hat man den Prozess dann später wieder aufgenommen, weil der Unternehmensinhaber gesagt hat, ja, ich habe mich damit arrangiert gedanklich, dass ich zu einem nur halb so hohen Preis verkaufen kann, wie ursprünglich gewünscht. Dann geht man wieder in den Verkaufsprozess hinein. All das kann man durch eine vernünftige Vorbereitung umgehen. Ich will nicht sagen, dass dadurch dann jede Transaktion gelingt. Manche Unternehmen haben einfach eine schwierige Zukunftsperspektive, je nachdem, in welchem Marktsegment sie agieren. Da braucht man nicht um den heißen Brei drum herum zu reden oder das zu verschönigen. Aber man kann die Wahrscheinlichkeit durch eine gute Vorbereitung massiv erhöhen, vor allen Dingen auch durch eine realistische Erwartungshaltung der Unternehmensinhaber, was ein Verkaufspreis sein kann und was marktgängig ist.
Ja, und ich merke das ja auch, auch wenn der Vergleich jetzt vielleicht ein bisschen hinkt, aber prinzipiell gerade bei den Unternehmern, die zu einem sehr späten Lebenszeitpunkt dann einen Verkauf mit ihrem Unternehmen realisieren, ist es doch sehr häufig so, wie ich es gerade geschildert hatte, dass ja sehr viel an Assets in der Company steckt. Und jetzt selbst wenn der Unternehmer jetzt seinen Verkaufspreis erzielt, dann sind in der Regel sehr häufig kaum irgendwelche anderen großen Vermögenswerte vorhanden, weil man eben stark auf den Exit abgestellt hat. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich euch eins sagen, wenn ihr in so einer Situation seid oder jemanden kennt, der in einer solchen Situation ist, dann achtet bitte darauf und gebt den Hinweis, dass es sehr, sehr gefährlich ist, wenn dann praktisch aus dem Verkaufserlös heraus ein großer Kapitalbetrag auf dem Konto landet, dass dann natürlich viele aufgeschobene Lebenswünsche auf einen sehr großen Geldbetrag treffen und dann die Gefahr besteht, dass sich der Unternehmer so ein bisschen verhält wie so ein Lottogewinner. Ja, der kommt ja auch von jetzt auf gleich zu sehr viel Geld, ja, und will damit natürlich auch möglichst vieles anstellen, obwohl dieser Verkaufserlös dann in der Regel häufig die Lebensgrundlage für den Rest der Lebenszeit ist und vielleicht auch für die Generation, die danach kommt. Und ja, nicht jedes Unternehmen lässt sich für mehrere Millionen Euro verkaufen. Ja, du hast es gerade gesagt, Kai, ein großer Teil spielt sich eben auch im kleineren Segment ab. Und deswegen kann ich meinen Appell auch nochmal wiederholen. Die Vorbereitung für einen erfolgreichen Verkauf eines Unternehmens beginnt zumindest nach meinem Gusto und der Erfahrung mit vielen Unternehmern, mit denen wir bisher gearbeitet haben, nicht erst in dem Moment, wo du anfängst, über einen Verkauf nachzudenken, sondern eben ab dem Moment, wo dir klar geworden ist, dass die einzige Quelle für den Aufbau von privaten Vermögenswerten deine Company ist und der Gewinn, den du nicht ins Unternehmen zurückinvestierst, sondern den du eben halt zum Zwecke des Vermögensaufbaus und der Vermögensentwicklung aus dem Unternehmen entnehmen kannst, sinnvollerweise und hoffentlich in intelligenten, steuerlich organisierten Strukturen. Aber auch das ist ein wichtiges Thema, nicht erst damit zu beginnen, das Unternehmen attraktiv zu machen, wenn der Verkauf ansteht, sondern eben schon vorher anzufangen, weil dann baust du auf einer gesunden Struktur auf und musst vielleicht nicht mehr ganz so viele Hebel in Bewegung setzen, damit das Unternehmen für einen Käufer interessant ist.
Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Nein, das ist, ich glaube, viele Unternehmensinhaber haben da ein bisschen Scheuklappen und leben natürlich sehr, sehr stark im Tagesgeschäft und sich da in regelmäßigen Abständen einen Schritt zurückzunehmen, sich mal ein weißes Blatt Papier vor sich zu legen und überlegen, okay, was passiert denn in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren und was stehen da für große Dinge an, abseits vom Tagesgeschäft, das ist absolut wertvoll.
Jetzt habe ich ja so eine Frage im Kopf. Euer Businessmodell ist ja nicht zwingend die Beratung von Unternehmen, sondern ja das Matchen von Partnern. Wie habt ihr das genau organisiert und vor allen Dingen an welchen neuralgischen Punkten habt ihr da gearbeitet, damit genau dieser Match eben auch wirklich ein Erfolg ist und sinnvoll für beide Parteien funktioniert?
Du kannst es dir im Grunde vorstellen, ja, wie eine ganz große Käuferdatenbank, die mit intelligenten Algorithmen durchsucht wird. Woher kommt die Notwendigkeit dafür? Ich habe gerade gesagt, es gibt wahnsinnig viele Transaktionen im KMU-Segment, sehr viele Nachfolger, die angetreten werden. Glücklicherweise in vielen Fällen sind Berater involviert. Das Problem wiederum ist, dass die Beratungshäuser, die in dieser Größenordnung agieren, also wir sprechen da bei Transaktionen vielleicht bis maximal 10 Millionen Euro Kaufpreis in diesem Segment. Das Problem ist bei größeren Transaktionen auch noch da, aber nicht mehr ganz so, das Problem ist nicht mehr ganz so groß. Umso kleiner der Deal wird, umso größer wird im Grunde das Problem. Viele von diesen Beratungshäusern sind sehr, sehr kleine Organisation. Das heißt, das sind 2-3-Mann-Beratungshäuser, teilweise Einzelkämpfer, die zwar wissen, wie ein M&A-Prozess funktioniert, die auch wissen, wie man Unternehmer darauf vorbereiten muss, die aber keinen klaren Branchenfokus haben, dass sie jetzt sagen, ich beschäftige mich nur mit Nachfolgen von Unternehmen im Bereich, ich weiß es nicht, im Bereich Handwerk oder im Bereich Pflege oder im Bereich Metallverarbeitung, sondern die meisten Berater in diesem Segment sind agnostisch aufgestellt und haben eine funktionale Kompetenz, die wissen, wie man Unternehmen verkauft, das ist sehr, sehr gut, aber haben eben keine branchenseitige Fokussierung. Das führt dazu, dass diese Berater vielleicht im Jahr so im Schnitt 3 bis 5 oder maximal vielleicht 7 Unternehmenstransaktionen mit begleiten und davon werden dann 2 vielleicht verkauft. Und branchenseitig eine große Bandbreite dabei, das heißt, der Berater, der heute den Verkauf von einem Pflegeheim durchführt, ist in 3 Monaten vielleicht mit dem Verkauf einer Digitalagentur beauftragt und dann ein halbes Jahr später wird ein metallverarbeitender Betrieb veräußert. In jedem Fall fängt der Berater wieder bei Null an zu recherchieren, wer die passenden Käufer sein können. Und der Berater kann naturgemäß kein passendes Käufer Universum im Hinterkopf haben in jeder einzelnen Branche, weil dafür die Branchen einfach zu unterschiedlich sind. Und deswegen scheitern viele Transaktionen, ja, weil der Berater eben keinen passenden Zugang hat zu den Käufern für die jeweiligen Industriezweige. Und genau da setzen wir an. Wenn man es mal ein bisschen abstrakt formuliert, in den meisten Märkten, die sehr, sehr stark fragmentiert sind und die sehr, sehr intransparent sind, haben sich irgendwann im Laufe der Zeit, man kann es Clearingstellen nennen, haben sich etabliert. Das kann man kann es abstrakt machen. In Amazon kann man als Clearingstelle bezeichnen zwischen auf der einen Seite Hunderttausenden Verkäufern und auf der anderen Seite Millionen oder Milliarden von B2C-Kunden, von Käufern, die dann eben über Amazon als Schnittstelle in der Mitte dann zueinander finden und die Produkte kaufen können. Oder man kann es auch als Netflix bezeichnen, bevor die angefangen haben, selbst sehr viel Content zu machen. Da ist es im Grunde auch eine Art Clearingstelle zwischen ganz vielen Content-Kreatoren auf der einen Seite und eben zig Millionen Nutzern auf der anderen Seite und Netflix eben als Schnittstelle dazwischen. Für den M&A-Markt gibt es sowas nicht oder gab es sowas in der Vergangenheit nicht. Und deswegen hat jeder Berater selbst für sich sein eigenes Süppchen gekocht und versucht, für die Unternehmensverkäufe, bei denen er mandatiert war, passende Käufer zu finden. Und DealCircle ist da eben eine große Datenbanklösung, die nicht nur bei 3 oder 5 oder 7 Transaktionen im Jahr involviert ist, sondern im letzten Jahr waren es über 800 Transaktionen. Dieses Jahr werden das deutlich über 1000 Unternehmensverkäufe sein, wo wir eben die passende Käuferauswahl machen. Und darüber haben wir eben einen sehr, sehr, sehr großen Überblick über den Markt, wer in welcher Branche gerade als Käufer interessiert ist und sammeln unfassbar viele Daten, die wir dann eben dem Markt zur Verfügung stellen, um darüber dann, in Anführungszeichen, die besten Matches zu machen und die besten und relevantesten Käufer für die jeweiligen Unternehmensverkäufe mit vorzuschlagen.
Okay, also ihr seid Matching-Partner, ihr seid eine Plattform zwischen dem M&E-Berater und dem kaufwilligen Interessenten, sodass praktisch der M&E-Berater nicht selbst die ganze Arbeit hat, um herauszufinden, wer wäre denn jetzt ein interessanter Kunde, ein interessanter Käufer, sondern die Datenbank löst das Thema und der Algorithmus, den ihr dafür gebaut habt, der sorgt dafür, dass das Matching-Ergebnis möglichst konkret ist, sodass also nicht irgendwie 50 Gespräche geführt werden müssen, sondern schon die Auswahl so super selektiert ist, dass praktisch der M&A-Berater sagen kann, okay, also die 5 kommen jetzt hier in die engere Wahl, die passen am besten auf das Profil dessen, dem wir gern das Unternehmen anbieten wollen, und dann kann die Arbeit an einer potenziellen Verhandlung beginnen.
Ganz genau richtig, wobei das jetzt nicht nur rein das Drücken auf den Knopf ist und dann fällt aus dem Algorithmus die perfekte Käuferliste hinaus. Das wäre in der Tat für einen Unternehmensverkauf zu kurz gesprungen und schon fast fahrlässig, wenn man das rein datenbankgestützt machen würde. Vielleicht kommen wir dazu an diesem Punkt in der Zukunft mal irgendwann. Aber im Moment ist es so, dass der Algorithmus, die Datenbank, eine Art Vorschlag generiert. Und wir haben aber ein relativ großes Team von Analysten, die dann aus dieser Vorschlagsliste, aus der Longlist heraus eine Shortlist destilliert, könnte man schon fast sagen, sodass dann wirklich nur noch die relevanten Käufer auf dieser Shortlist enthalten sind, die wirklich die höchste Relevanz haben. Ja, also im Grunde ist es genau dieser hybride Ansatz, von dem man im Moment überall liest. Also Big Data und Algorithmen, die eine Art Vorarbeit leisten und dann eben das menschliche Auge, die menschliche Erfahrung, die daraus dann eben das Endergebnis erarbeitet.
Jetzt hätte ich ja praktisch als M&A-Berater, beziehungsweise wenn ich jetzt mal auf eine Meta-Ebene hochgehe, ja sofort die Frage im Kopf, wie stellt ihr sicher, dass die Datenbank, sagen wir es mal ausschließlich im Idealfall, mit qualifizierten Käufern bestückt ist? Ja, weil wir haben ja die Situation, nicht nur in Deutschland, das ist ja eigentlich ein weltweites Problem, dass ja praktisch niemand wirklich zum Unternehmer ausgebildet ist. Ja, ein betriebswirtschaftliches Studium macht dich nicht zum Unternehmer, ein VWL-Studium macht dich nicht zum Unternehmer. Wenn du vorher noch nie ein eigenes Unternehmen hattest und jetzt willst du praktisch ein eigenes Unternehmen kaufen, weil du die ganze Aufbauarbeit nicht machen möchtest, du möchtest eine fertige Infrastruktur übernehmen, du möchtest einen fertigen, ich sag's mal, Produkt- oder Kundenkreis übernehmen. Wie stellt ihr sicher, dass der, der nachher praktisch seinen Kaufwunsch in eurer Datenbank hinterlegt, auch qualifiziert genug ist, um so ein Unternehmen nachher dann zu führen, damit aus dem, was derjenige, der es verkauft, aufgebaut hat, nicht plötzlich ein Scherbenhaufen wird?
Das ist eine große Herausforderung. Und auch wir können da wirklich nicht zaubern. Also ja, wir machen Qualifizierungsgespräche mit den Kaufkandidaten, mit den Kaufinteressenten, versuchen darüber die Eignung abzuprüfen und die Ernsthaftigkeit abzuprüfen, versuchen auch soweit möglich abzuprüfen, ob genug Kapital für den Erwerb vorhanden ist. Im Endeffekt können wir dabei aber nur einen groben Vorfilter machen und Parteien zueinander bringen, die grundsätzlich zusammenpassen. Die letztendliche Due Diligence und die genaue Prüfung der Käufer, das passiert aber dann im Schritt danach, und zwar dann, wenn der persönliche Kontakt stattfindet zwischen dem Unternehmensinhaber und den Kaufinteressenten. Dann muss man denjenigen auf den Zahn fühlen, in persönlichen Gesprächen herausfinden, ob das derjenige ist, der die Nachfolge im Unternehmen antreten kann, ob er das Zeug dazu hat. Das können wir im Vorfeld sehr, sehr schwer vorfiltern. Wie gesagt, versuchen, einen grundsätzlichen Vorfilter zu machen, ob der Kandidat ausreichend seriös ist, ausreichend professionell ist, weiß, wovon er spricht. Ob er nachher aber der passende Kandidat für das Unternehmen ist, das muss dann eben in persönlichen Gesprächen herausgefunden werden.
Habt ihr da auch sowas wie, ich nenne das jetzt mal so spontan, so einen moralischen Kodex? Also du hast ja vorhin mal in so einem Nebensatz gesagt, natürlich kann man sich als Unternehmen auch überlegen, das Unternehmen an den Wettbewerb zu verkaufen. Das ist ja der nette Weg, ein Unternehmen an den Wettbewerb zu übergeben. Es gibt ja aber eben auch M&A-Transaktionen, die ganz bewusst darauf abzielen, Wettbewerber zu kaufen. Ja, noch nicht unbedingt im Kontext von Übernahme durch Nachfolge, sondern eben grundsätzlich gesteuert, um den Wettbewerber halt aus dem Markt zu bekommen, um entweder dessen Produktportfolio einzuverleiben oder eben dann die Marke platt zu machen. Wie wichtig ist euch dabei auch der moralische Ansatz, wenn es darum geht, dass das Überleben des Unternehmens, was verkauft wurde, inklusive der Belegschaft, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, du hast ja vorhin angesprochen, dass ja ein Riesenrisiko fällt, wenn so ein Unternehmen liquidiert werden müsste, dann hat ja gar keiner mehr einen Arbeitsplatz in dieser Company, dass solche Parameter auch mit einfließen?
Das ist natürlich immer die Idealvorstellung, dass da der Erwerber kommt, der im Grunde alles so behält, wie es war und die Unternehmen dann so weiter prosperieren können und weiter wachsen können. Im Endeffekt ist der Unternehmensinhaber derjenige, der nachher die Entscheidung treffen muss, an wen er verkaufen möchte. Und ja, es gibt börsennotierte, sagen feindliche Übernahmen, das kann passieren. Das sind aber keine Konstellationen, von denen wir bei mittelständischen Unternehmen sprechen, die in privater Hand sind, wo es der Unternehmensinhaber ist, der verkauft. Sondern da ist es im Endeffekt, so gemein man das sagen muss, nach einfach die Entscheidung vom Unternehmer, wie wähle ich den zukünftigen Erwerber aus, wo habe ich das beste Gefühl? Ist es vielleicht ein Wettbewerber, den man seit Jahren aus dem Markt kennt, ja, wo man sich vielleicht immer mal wieder bekriegt hat, aber wo man sagt, Mensch, es gibt schon große Synergiepotenziale, die Unternehmen passen gut zusammen und der Wettbewerber weiß, wovon er spricht und da ist das Unternehmen in guten Händen. Das kann ein Weg sein. Kann aber gleichermaßen der Weg sein, dass man sagt, nee, Wettbewerber will ich auf gar keinen Fall ansprechen. Nochmal, das ist die Entscheidung vom Unternehmensinhaber, sowohl wen er in diesen Verkaufsprozess mit einweiht und eben auch an wen er nachher schlussendlich verkauft. Ja, da wird niemand gezwungen, an jemanden zu verkaufen, wo man ein schlechtes Gefühl hat, sondern da geht es dann eben darum, vom Unternehmensinhaber den Partner zu finden, bei dem man das Unternehmen in der Zukunft am besten aufgehoben fühlt. Und dabei gibt es viele Fehleinschätzungen auch immer wieder, wo auch der M&A-Berater in einer wichtigen Rolle ist, dem Unternehmer ein paar Wahrheiten zu erklären. Und es gibt häufig den Wunsch, eben nicht an Finanzinvestoren zu verkaufen, ja, weil man da noch dieses Heuschreckenbild vom Müntefering von vor über 20 Jahren im Kopf hat, dass da der Finanzinvestor kommt, die Unternehmen aussaugt und dann wieder weg ist. Das passiert ehrlicherweise extrem selten. Es passiert mal, aber dass dann der Wettbewerber kommt und die Unternehmen von innen heraus platt macht, passiert mindestens genauso häufig. Es gibt überall schwarze Schafe, aber die wenigsten Finanzinvestoren kaufen Unternehmen, um sie dann kaputt zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Unternehmen werden gekauft, um sie wachsen zu lassen, um Arbeitsplätze zu schaffen und um die Unternehmen dann ja irgendwann weiterzuverkaufen, nach 5 oder 7 oder nach 10 Jahren, aber natürlich in einem besseren Zustand, in einem größeren Umfang, als das zum Zeitpunkt der Übernahme der Fall war. Aber deswegen haben viele Unternehmensinhaber so das Klischee im Kopf, dass sie nicht an eine Beteiligungsgesellschaft verkaufen möchten, lieber an einen Strategen verkaufen wollen. Und gerade beim Strategen gibt es aber dann genau diese Synergiepotenziale, von denen ich gerade sprach und die du auch angesprochen hast, weil man vielleicht nicht eine doppelte Buchhaltungs- oder Buchführungsabteilung braucht, sondern vielleicht reicht da nur eine. Oder vielleicht kann man das Controlling zusammenlegen. Oder vielleicht gibt es Synergien in der Entwicklung oder im Vertrieb. Das heißt, das Risiko, dass Arbeitsplätze verloren gehen durch das Zusammenlegen von Abteilungen, ist mindestens genauso groß, wenn ich gar noch deutlich höher, wenn eben an einen strategischen Käufer innerhalb von dem Markt verkauft wird. Insofern gibt es da kein Schwarz oder Weiß und der Unternehmensinhaber muss idealerweise mit vielen verschiedenen Käuferarten sich austauschen, ein Gefühl entwickeln und im Endeffekt ist es nachher natürlich auch eine starke Gefühlssache, ja? Auch wenn vielleicht der eine Käufer mir 2 Millionen mehr bietet, aber ich habe ein besseres Bauchgefühl bei dem anderen, dass der das Unternehmen, das Lebenswerk besser weiterführt, dann sollte man lieber da auf sein Bauchgefühl hören und eben nicht den maximalen Kaufpreis dann suchen.
Okay, jetzt gehen wir mal so weit und sagen, der M&E-Berater und der potenzielle Käufer, die kommen zum ersten Mal zusammen. Jetzt hätte ich ja als Unternehmer, der jetzt einen M&E-Berater beauftragt, mein Unternehmen jetzt an einen Verkäufer weiterzugeben, hätte ich ja die Erwartung, naja, ich möchte jetzt aber auch nicht einen Haufen Zeit verschwenden und mit Leuten ins Gespräch gehen, die mir nachher vielleicht das Gelbe oder das Blaue vom Himmel erzählen, aber trotzdem nichts liefern können. Und es gibt ja im Prinzip so 2 Dinge dabei, die eine Rolle spielen. Das erste ist ja, woher nimmt der Erwerber das Kapital für den Unternehmenskauf? Ja. Der muss ja praktisch mit irgendjemandem dann zu einer Bank gehen. Ja, er wird in den seltensten Fällen alleine zur Bank gehen und wird dann praktisch natürlich für den Unternehmenskauf bei der Bank eine Finanzierung anfragen. Und diese Finanzierung basiert ja wiederum auf dem Zahlenmaterial, was der M&E-Berater dem Unternehmer, der kaufen soll, bereitstellt. Also damit natürlich auch eine entsprechende Zukunftsprognose, ein Forecast, ja, eine Investitions- und Umsatzplanung für die nächsten 3, 4, 5 Jahre im besten Fall, sodass eine Bank natürlich auch ein wesentlich besseres Bild davon bekommt, ist das Unternehmen, was gekauft werden soll, eigentlich aus Risikogesichtspunkten jetzt ja ein Selbstläufer oder ist das jetzt ein Unternehmen, naja, da muss man schon noch ein paar Hausaufgaben machen, damit das Unternehmen nachher überhaupt eine Überlebensfähigkeit hat. Wo liegt da die Aufgabe des M&E-Beraters mit Blick auf die Bereitstellung und Unterstützung des Käufers für den Aufbau einer Finanzierungsstruktur? Und habt ihr eine Lösung für denjenigen, der das Unternehmen kaufen soll oder will, mit Blick auf, okay, auf was für ein Pool an meinetwegen Finanzierungspartnern können wir denn zurückgreifen in der Empfehlung für die Vorbereitung des Kaufs?
Ja, das ist ein spannender Punkt, denn in der Tat, der Unternehmenserwerb wird in der Regel zu einem Großteil oder einem erheblichen Teil, vielleicht 50-50, mit Eigenkapital und mit Fremdkapital durchgeführt. Ja, weil also aus dem Immobilienumfeld kennt man das, da hat man oft 80-90% vom Immobilienpreis über Fremdkapital. Ganz so schlimm ist es bei Unternehmensverkäufen nicht, aber gut, die Hälfte wird ja auch häufig über ein Bankdarlehen bezahlt. Insofern eine große Herausforderung. Viele Berater schieben da den Ball zum Käufer rüber und sagen, die Finanzierung ist Käufersache, der Käufer hat sich darum zu kümmern. Und deswegen ist dann auch häufig der Weg vom Käufer dann zur Hausbank, vom Unternehmen und es wird versucht, darüber die Finanzierung zu regeln. Das klappt in vielen Fällen, in einigen leider aber auch nicht. Und idealerweise hat der Käufer dann selbst ein Netzwerk auf der Finanziererseite, um da die Finanzierung anderseitig aufstellen zu können. Oder der Berater hilft eben dabei. Wir können dabei in der Tat auch helfen, weil wir so eine Art ja, Produkt haben, das nennt sich Akquisitionsfinanzierung. Was machen wir da? Wir stellen selbst nicht das Kapital für die Finanzierung zur Verfügung, aber stellen unser Netzwerk zur Verfügung. Das heißt, was passiert ist, dass entweder der Unternehmensberater oder der M&A-Berater, der gerade den Verkaufsprozess vorbereitet, dass der schon auf uns zukommt und sagt, ich arbeite gerade an folgender Transaktion. Vielleicht ist Deal Circle auch involviert dabei, die passenden Investoren auf der Eigenkapitalseite zu suchen und zu finden. Und der Berater bittet uns zu dem frühen Zeitpunkt schon, dass wir uns Gedanken machen, wer könnten denn die Fremdkapitalfinanzierer sein für die Transaktion. Das machen wir dann sehr gerne. Gleiches kann aber auch später hinten im Prozess stattfinden, wenn der Verkäufer sich im Grunde mehr oder weniger einig ist mit einem Kaufinteressenten und sie dann eben dazu übergehen, die konkrete Finanzierung aufzustellen. Auch da kann dann sowohl der M&A-Berater als auch der Käufer auf uns zukommen, uns einbinden und wir helfen dann eben, indem wir sowohl die Akquisitionsfinanzierung einmal strukturieren, also gucken, was ist überhaupt die sogenannte Verschuldungskapazität vom Unternehmen, also wie viel Darlehen für den Unternehmenskauf ist überhaupt gesund für das Unternehmen, also wie viel kann in Zukunft über die zukünftigen Einnahmen vom Unternehmen überhaupt an Darlehen wieder zurückbezahlt werden. Ja, das Geld muss ja irgendwo herkommen für die Tilgung vom Darlehen und das kommt natürlich aus den Gewinnen, die die Unternehmen erwirtschaften. Also was ist da überhaupt realistisch möglich? Auch da gibt es immer wieder Aha-Momente, wenn man feststellt, naja, so hoch wie der Kaufpreis jetzt hier verhandelt worden ist, das ist aber gar nicht finanzierbar. Denn das Bankdarlehen, was dafür benötigt würde, das kann das Unternehmen niemals zurückführen. Und insofern schaut man da immer, wie viel Bankdarlehen ist möglich, wie viel Eigenkapital steht zur Verfügung und das determiniert dann auch den Kaufpreis in den Verhandlungen. Und genau, auch in dem Prozess sind wir immer sehr, sehr gerne mit involviert und bringen da auch unser Netzwerk mit ein.
Weil das ist ja, glaube ich, eine der wichtigsten Komponenten, dass die Finanzierung einfach sauber durchläuft, dass sie nicht, ich sag mal, Ewigkeiten dauert. Und dass sie aber nach Risikogesichtspunkten eben zu dieser Transaktion auch wirklich passt.
Genau.
Wo siehst denn du eigentlich so mit deinem Blick drauf, auf die Qualität der Käufer, so die größten Herausforderungen, was so deren erste Schritte sind?
Ja, natürlich das Thema Finanzierung ist eins. Also einen Blick dafür zu haben, wie viel Eigenkapital kann ich mit einbringen? Habe ich vielleicht einen Investor im Hintergrund, der mir das Kapital zur Verfügung stellt? Welche Banken könnten die Finanzierung mit begleiten? Das ist schon eine erhebliche Herausforderung. Aber was, glaube ich, viele wirklich unterschätzen, ist, was es bedeutet, ein mittelständisches Unternehmen mit einer Historie zu übernehmen und dann da wirklich in vorderster Front als neuer starker Mann oder als neue starke Frau zu agieren und dann eben die Unternehmensnachfolge mit anzutreten. Das ist schon eine erhebliche Herausforderung. Und es gibt viele sogenannte Buy-in-Manager, die vielleicht 45, 50 Jahre alt sind, viel Personalverantwortung hatten, Geschäftsbereiche geleitet haben in größeren Unternehmen und dann sagen, jetzt möchte ich selbst Unternehmer werden, ich habe die Erfahrung gesammelt, ich kenne den Markt, ich möchte jetzt kaufen. Das ist wunderbar. Es gibt aber auch, und das muss nicht schlecht sein, es gibt aber auch sehr viele deutlich jüngere Unternehmer, die vielleicht Anfang 30 sind, auch bereits Erfahrungen gesammelt haben, gerne Unternehmer sein wollen und genau vor der Frage stehen, gründe ich jetzt selbst ein Unternehmen oder begleite ich die Nachfolge? Ich glaube, gesellschaftlich ist es besser, wenn mehr Nachfolgen mit begleitet werden und nicht zwangsläufig die Unternehmen dann selbst gegründet werden. Dennoch ist es natürlich eine große Herausforderung, wenn ich noch relativ jung bin, vielleicht das Kapital zur Verfügung stellen kann, über welche Strukturen auch immer, aber noch moderat viele Erfahrungen damit habe, Unternehmen zu leiten, Mitarbeiter zu motivieren, Teams zu führen und dann eben in der vollen Verantwortung für das ganze Unternehmen zu sein. Das ist schon eine große Herausforderung. On top, was man nicht vergessen darf, wenn der Senior das Unternehmen verlässt, kann daraus auch ein gewisses Machtvakuum entstehen, was auch dazu führen kann, dass sich im Unternehmen die Hierarchien neu sortieren und vielleicht manche Mitarbeiter, die in der Vergangenheit immer die Füße gehalten haben, weil der Senior sehr dominant war, dann doch versuchen, sich jetzt selbst zu positionieren. Das ist nicht ganz einfach und das unterschätzen, glaube ich, viele Nachfolger.
Wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, also ich gucke jetzt mal auf den Job eines M&E-Beraters, wenn er mit dem Verkäufer ins Gespräch geht, von vornherein schon mal darauf zu achten, hat das Unternehmen denn tatsächlich vielleicht auch das Potenzial, einen sogenannten Management-Buyout zu machen? Also gibt es denn im Unternehmen selber Menschen, eine höhere Management-Ebene oder 3, 4 Leute, die sagen, wir sind mit diesem Unternehmen groß geworden, wir haben das Unternehmen mitentwickelt und wir können uns das gut vorstellen, auch in der Qualität, die wir liefern, dieses Unternehmen selber weiterzuführen und dann dem Unternehmer das Unternehmen abkaufen, sodass sie praktisch ja gar nicht mehr in irgendeine, nennen wir es mal, in einen Hierarchiekampf oder Platzhirschgehabe sozusagen bei dem Neuerwerber verfallen, sondern dass sie die Aufgabe übernehmen?
Ich glaube, das ist neben der Nachfolge innerhalb der Familie der charmanteste Weg. Vielleicht sogar ist es sogar noch besser, denn die Nachfolge innerhalb der Familie, das ist emotional immer was Tolles, aber das Kind von einem erfolgreichen Unternehmer muss nicht auch selbst guter Unternehmer werden können. Man sieht bei einem Fußballer, also wie viele erfolgreiche Fußballer gibt es, die deren Väter auch erfolgreich waren. Also die Unternehmergene, die müssen nicht unbedingt dann vorhanden sein. Das heißt, das ist immer schön, wenn es innerhalb der Familie funktioniert, muss aber nicht der erfolgversprechendste Weg sein. Innerhalb vom Unternehmen sowas regeln zu können, ist da in der Tat ein klasse Weg, weil dann vielleicht der ehemalige Mitarbeiter der zweiten Führungsebene oder vielleicht schon zweiter Geschäftsführer, das Unternehmen in- und auswendig kennt, den Unternehmer kennt, den Markt kennt und dann eben die in die Rolle hineinkommt. Dann ist eben die Frage der Finanzierung ab einer gewissen Größenordnung natürlich schwierig, denn wenn der Kaufpreis im mittleren oder höheren einstelligen oder auch im zweistelligen Millionenbereich liegt, dann ist es natürlich für ein Management-Buyout dann doch schon relativ teuer. Das heißt, in solchen Konstruktionen ist man dann eher da unterwegs, dass man einen externen Investor sucht, eine Beteiligungsgesellschaft sucht, die dann aber denjenigen Manager, der dann eben Geschäftsführer werden soll, dass der dann vielleicht mit 5 oder 10% mit beteiligt wird, sich in diesem Rahmen dann einkaufen kann, also auch Mitunternehmer wird, aber eben nicht 100% vom Kaufpreis dann zur Verfügung stellen kann, sondern das macht dann eben eine Beteiligungsgesellschaft und hat dann eben den Manager, wie gesagt, mit einer schon signifikanten Beteiligung dann mit an Bord.
Ja, und dann sitzen wahrscheinlich aus dem Unternehmen der Beteiligungsgesellschaft heraus dann sicherlich auch die ein oder anderen mit dem Aufsichtsrat oder im Beirat oder zumindest im Prüfungsgremium, um mit dem Unternehmer gemeinsam natürlich auch den Fortschritt der unternehmerischen Entwicklung permanent zu monitoren und gegebenenfalls auch anzupassen, falls erforderlich. Also ihr seht, es gibt eine Vielzahl von Optionen, wenn es darum geht, entweder selbst ein Unternehmen zu kaufen, wenn du bisher vielleicht noch keine eigene Idee hattest, aber das Thema Selbstständigkeit tatsächlich in dir immer stärker wird. Oder wenn du heute ein Unternehmen verkaufen willst, Wann beginnt man eigentlich, mit was für einem zeitlichen Vorlauf, um diese Unternehmensnachfolge auf die Beine zu stellen? Und es gibt eine Vielzahl von Facetten, die darauf Einfluss nimmt. Ja, erstens, was bekommst du für einen Kaufpreis? Zweitens, was hat das Unternehmen für Attraktivitätsmerkmale? Und wie kann am Ende dieser Match zwischen Verkäufer und Käufer ideal und optimal organisiert werden? Und deswegen, ich bin da völlig bei dir, Kai, macht es natürlich Sinn, wenn so ein Prozess angestoßen wird, sich einen entsprechenden M&A oder Transaktionsberater mit an Bord zu holen, der genau weiß, worauf muss denn gezielt geachtet werden, damit die Interessen beider Seiten auch unter Gesichtspunkten von Fairness entsprechend gewahrt bleiben und es für alle Beteiligten ein schöner Deal ist. Ich würde gleich nochmal so das Thema aufnehmen, was wir gerade hatten, nämlich so ein Management-Buyout. Also wenn so eine Situation eintritt und du sagtest ja, es wäre einer der idealsten Wege, sowas zu machen, dann gibt es natürlich einen weiteren zusätzlichen Effekt. Denn oftmals fällt es dem Unternehmer, der das Unternehmen abgibt, schwer loszulassen. Ja, und meistens lässt man sich da irgendwie noch eine Beraterfunktion mit eintragen, wo man eben dem Unternehmer, der gekauft hat, noch ein bisschen zur Verfügung steht. Oder man macht das eine Zeit lang Hand in Hand, irgendwie ein Jahr lang, bis der Ausstieg dann vollzogen wird. Aber in so einem Management-Buyout hast du diesen Abnabelungsprozess wahrscheinlich nicht mehr in der Größenordnung, weil du als Unternehmer, der geht, schon weißt, in wessen Hände du das gibst, weil diese Menschen ja mit dir gemeinsam diesen Weg beschritten haben und ein Teil der Wertschöpfung für das Unternehmen gewesen sind. Also da kann ich nur noch mal eine Lanze brechen. Also Management-Buyout wäre so aus meiner Perspektive das Erste, woran ich denken würde, wenn es darum geht, einen Unternehmenskauf umzusetzen.
Ja, absolut. Stimme ich vollkommen zu.
Ja, Kai, jetzt haben wir hier schon eine knappe Stunde miteinander verbracht und die Themenvielfalt ist ja unendlich und wahrscheinlich könnten wir jetzt noch 3 Stunden weiterreden. Wenn du nochmal für dich zusammenfassen solltest, erstens das Thema, wann oder was ist das Wichtigste beim Unternehmensverkauf oder bei so einer Transaktionsplanung und was kann eure Plattform nochmal ganz konkret dabei an Unterstützung liefern? Bringst du das nochmal kurz zusammen?
Sehr, sehr gerne. Also möglichst frühzeitig mit der Planung der Nachfolge zu beginnen, gerne 3, 4, 5 Jahre, bevor man dann final raus sein will, die ersten Schritte einleiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um nach hinten raus keine Hektik zu haben, einen guten Berater an der Seite zu haben. Und ich glaube, wenn man diese beiden Dinge hat, früh genug mit einem guten Berater an den Start zu gehen, dann hat man schon ganz, ganz viele Risiken ausgeschlossen. Wir können vom Berater eingebunden werden, um datenbankgestützt die am besten passenden Käufer auch in den Verkaufsprozess mit hineinzubekommen. Das heißt, wir sind eine Art Datenbank-KI-Lösung, die der Berater nutzen kann, um die Transaktionswahrscheinlichkeit nochmal weiter zu erhöhen. Sowohl eben für die Käuferseite, für die Erwerberseite. Es ist nicht ganz so dramatisch, wenn es jetzt eben die Nachfolge innerhalb der Familie oder innerhalb vom Unternehmen über einen Management-Buyout sein soll, aber vor allen Dingen dann, wenn es externe Käufer sein sollen. Natürlich dann, wenn es bei der Finanzierung noch hakt, auch da können wir jederzeit helfen. Also an die Unternehmer, die vielleicht gerade zuhören, wir sind nicht der M&A-Berater, aber natürlich haben wir ein sehr, sehr großes Netzwerk und eine extrem große Reichweite auf der Beraterseite. Und natürlich sprechen sehr, sehr gerne auch sehr regelmäßig mit Unternehmern, die vielleicht mal eine Empfehlung brauchen, wer als Berater da aktiv werden könnte und wer einen guten Job macht.
Okay, jetzt hatte ich ganz kurz auf leise gestellt. Sorry für die kurze Pause. Was ich nochmal auch gerne mitgeben möchte, für all die, die hier zuhören und sich zutrauen, beispielsweise ein Unternehmen zu übernehmen, ja, die können sich natürlich jetzt hier gerne an Kai und sein Team wenden, ja, und sich in diese Datenbank aufnehmen lassen, wo dann natürlich so die Absichtserklärungen dann einmal zusammengefasst werden. Und dann, wenn ein M&A-Berater sagt, wir haben jetzt hier ein passendes Unternehmen, natürlich auch in diesen Vorbereitungsprozess dann eingebunden zu werden, sodass vielleicht die Chance besteht, wenn du unternehmerisch aktiv sein willst, aber noch keine eigene Company hast und vielleicht auch keine eigene Idee hast, dann in so einem Prozess dann doch an dein eigenes Unternehmen zu kommen.
Genau, und das, also vielen Dank für den Aufruf, lieber Sven. Und das in der Tat bei sehr, sehr vielen Transaktionen. Ja, ich sagte das vorhin schon mal ganz kurz. Letztes Jahr waren es über 800 Deals, dieses Jahr werden es deutlich über 1000 sein. Das heißt, wir sehen schon sehr, sehr viele Transaktionen, vor allen Dingen bei kleinen und mittleren Unternehmen. Und ich glaube, für denjenigen, der ernsthaft eine Nachfolge antreten möchte, da haben wir jedes Jahr wirklich viele gute, passende Unternehmen dabei, überregional, in ganz vielen verschiedenen Branchen. Also sehr, sehr gerne jederzeit auf uns zukommen.
Das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Kai, ich sage zunächst erstmal Dankeschön für deine Zeit. Danke für das Gespräch, vor allen Dingen für die Inhalte, die wir hier miteinander teilen konnten. Ich bin sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier zusammengekommen sind. Und euch da draußen wünsche ich natürlich erstens bei der Entwicklung eures Unternehmens, bei der Gestaltung eures Unternehmens eben nicht immer nur den kurzfristigen Blick und so diese typische Bottom-up-Story, ja, mal gucken, was wir dieses Jahr machen, mal gucken, wie viel wir nächstes Jahr drauflegen können, sondern eben das Unternehmen auch schon so gezielt auszurichten, dass es später mal also nicht nur als Vermögensquelle für euch dient, sondern eben auch eine Chance hat, wenn es zur Nachfolge kommt, dann auch einen attraktiven Preis zu verlangen oder einen Preis abzuwerfen, sodass ihr planerisch sowohl was das Thema Finanzen betrifft, aber auch was das Thema Attraktivität des Unternehmens betrifft, heute schon beginnen könnt, eure Hausaufgaben zu machen. Dann wird es ein entspanntes Geschäft, dann wird es ein entspannter Deal und dann ist es keine Hauruck-Aktion und keine Qual, sondern dann ist es gut vorbereitet und ich denke mal, das ist das Wichtigste, was du als Unternehmer auch mit dem Blick auf die Verantwortung für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für deine Kundinnen und Kunden und am Ende natürlich auch für Gesellschaft hier vorbereiten kannst. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen großartigen restlichen Tag, freut euch auf die nächste Folge am Dienstag zum Thema Content und dir, lieber Kai, nochmal herzlichen Dank und weiterhin natürlich viele gute Deals mit deiner Company. Und bis später.
Vielen Dank, lieber Sven. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir auch. Danke.